ARD Sounds.
Der Einschlaf-Podcast. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Einschlaf-Podcast. Ich bin Sina Scherzand, ich bin Autorin und Podcasterin und wie immer eure Einschlafbegleiterin. Ja, seid ihr bereit? Ist das Kissen aufgeschüttelt? Macht's euch doch jetzt mal so richtig gemütlich. Nehmt eure liebste Schlafposition ein, stellt euch den Wecker, was auch immer noch getan werden muss, und dann geht es los. Und nicht vergessen, den Sleep-Timer einzustellen. Am besten auf am Ende der Folge drücken und dann müsst ihr danach nichts weiter tun. In diesem Podcast dreht sich alles ums Einschlafen und jede Folge findet ihr immer zuerst in der ARD Sounds App. Auch heute ist es wieder so, dass eine Person mir eine Nachricht geschickt hat und darin davon berichtet, woran sie oder er vor dem Einschlafen so denkt und was auch möglicherweise dazu führt, dass diese Person nicht einschlafen kann oder dass die Gedanken so ein bisschen kreisen. Und ich erfinde wie immer eine Geschichte dazu, die dann euch das Einschlafen erleichtern soll. Und die heutige Nachricht kommt von Leo. Und Leo schreibt: Es geht für mich bald für 3 Wochen nach Kolumbien und deswegen kreisen meine Gedanken aktuell jeden Abend um die Reise. Ich möchte nur Handgepäck mitnehmen und deshalb super minimalistisch packen. Daher liege ich nachts wach und denke über Outfits nach. Außerdem bin ich ein großer Vogelfan und in Kolumbien gibt es eine riesige Vogelvielfalt, so dass ich innerlich mit mir ringe, ob ich mein Fernglas mitnehmen sollte oder nicht. Naja, und weitere Gedanken kreisen um einen Reiseadapter, meine Kreditkarte und Tropenimpfung. Ja, vielen Dank an dich, Leo. Deine Überlegungen zu der Vogelthematik, die sind jetzt natürlich so ein bisschen spezifischer, aber ich glaube, die Gedanken vor so einer großen Reise oder auch einer kleineren Reise, dass man da so ein bisschen aufgeregt ist und daran denkt, ob man alles eingepackt hat, ja, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Und die Geschichte, die ich mir zu Leos Nachricht überlegt habe, die heißt Der Schicksalsvogel und die geht so. Die Gruppe schob sich vorbei an riesigen grünen Blättern, mächtigen Mangroven und imposanten Nadelgewächsen. Die Kameras klickten, Zeigefinger schossen in die Höhe und Münder klappten auf. Die Natur war überwältigend. Irgendwo über ihnen ertönte der Schrei eines Vogels. Wissend sahen sie einander an. Diesen unverwechselbaren froschähnlichen Laut gab nur ein Vogel von sich, der Tukan. Mit ihren bunten Schnäbeln waren Tukane echte Hingucker. Der schwarz-weiße Vogel war das Symbol der Regenwälder. Dennoch geriet die Truppe nicht aus dem Häuschen. Bisher hatten sie jeden Tag einen oder sogar mehrere Tukane entdeckt. Beinahe waren sie an die Tiere und ihre Schreie gewöhnt. Heute jedoch waren sie auf der Suche nach jemand anderem. Schon seit mehreren Stunden waren sie unterwegs. Noch hatten sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Doch für die Gruppe war es der 7. und letzte Tag im nordkolumbianischen Vogelschutzgebiet. Morgen würden sie aus der Andenregion abreisen, weiter nach Süden. Und dann hätten sie ihre Chance vertan. Mit jeder Minute, die verstrich, schwand ihre Hoffnung. Die Hoffnung darauf, den Craxi Alberti noch zu sichten. Craxi Alberti, das war der wissenschaftliche Name. Man konnte auch Blaulappenhocko zu dem hühnerartigen Vogel sagen. Umgangssprachlicher klang das allerdings auch nicht. Jedenfalls gab es die vom Aussterben bedrohten Tiere nur in Nordkolumbien. Trotz Entwaldung und Artensterben war die Region noch immer ein Paradies für Vogelfans. Das war in erster Linie dem Schutzgebiet zu verdanken. Die Gruppe war extra aus Deutschland in diesen Teil Kolumbiens gereist, um Papageien zu sehen, Tukane und Aras, Kolibris, Tangaren und den Andenkondor. Um letzteren zu sehen, musste man schon eine Menge Glück haben. Aber gestern hatten sie einen erspäht. Die Sichtung war ein ziemliches Highlight für die dreiköpfige Gruppe gewesen. Aber Raphael, Tina und Helmut wollten mehr. Sie wollten den Blaulappenhocko. Und Guide Mariana, die seit Tagen mit ihnen unterwegs war, sollte sie zu ihm führen. 1800 Vogelarten gab es in Kolumbien. Ein Paradies für Vogelbeobachter. Aber sie wollten nun mal diesen einen bestimmten sehen und fotografieren und erleben. diesen seltenen Vogel, der nur in dieser nordkolumbianischen Region vorkam und von dem man nicht genau wusste, wie viele Exemplare es überhaupt noch gab. Manche schätzten den Bestand auf 300 bis 500, andere Schätzungen gingen von bis zu 1000 Exemplaren aus, was auch nicht viel war. Jagd und Entwaldung waren für den geringen Bestand verantwortlich. Raphael sah, wie Tina in die Baumkronen spähte. Aber eigentlich musste sie doch wissen, dass sie da keinen Blaulappenhocko entdecken würde. Schließlich gehörte er zu den Hühnervögeln und ging am Boden auf Nahrungssuche. Zwar konnten Hokkos auch fliegen, das wusste er, allerdings taten sie dies eher selten und nicht besonders weit. Psst, flüsterte plötzlich jemand dicht neben Raphael und er wandte sich um. Helmut hatte offenbar zu ihm aufgeschlossen. Der ältere Herr mit weißem Haarschopf, der Raphael immer an einen Kakadu erinnerte, deutete mit dem Kopf auf Tina und murmelte, »Wenn die weiter so schnauft, vertreibt sie uns noch den letzten Hokko.« »Oje«, dachte Raphael, »das schon wieder.« Helmut und Tina hatten schon seit Tagen ständig irgendetwas auszusetzen. Mal nachvollziehbar, mal weniger. Über Tinas Nase hatte Helmut sich gestern schon beschwert. Die junge Frau mit dem Amsel-Tattoo auf dem Oberarm reagierte auf einige Blüten des Regenwaldes allergisch und zog andauernd die Nase hoch. Etwa alle 10 Minuten zog sie ein zerfleddertes Stofftaschentuch hervor und schneuzte sich ausgiebig. Aber ob das wirklich einen Blaulappenhocko vertrieb? Raphael bezweifelte das. Er kannte Tina und Helmut aus seinem Heimatort Tauberbischofsheim. Sie gehörten einer Gruppe von Vogelliebhabern an, die sich regelmäßig traf und gemeinsam durch die Natur strich. Die Reise nach Kolumbien hatten sie lange geplant. Sie hatten alle in den vergangenen Wochen von nichts anderem gesprochen. Bei Familie und weniger vogelaffinen Freundinnen waren sie damit auf taube Ohren gestoßen. Aber den anderen aus der Vogelgruppe stand der Neid förmlich in die Gesichter geschrieben. Viele hatten überlegt, ob sie sich der Expedition anschließen sollten, aber schließlich doch schweren Herzens abgesagt. Manche konnten keinen Urlaub nehmen, andere fanden niemanden für die Kinderbetreuung und wieder andere scheuten den langen Flug. So waren am Ende nur Raphael, Tina und Helmut übrig geblieben. Trotzdem war die Sache wochenlang Thema bei den Treffen des Birdwatcher Tauberbischofsheim e.V. gewesen. Jede Woche waren aufgeregte Mitglieder zu ihnen gekommen und hatten ihnen verschiedene Vogelarten gezeigt, die sie unbedingt fotografieren sollten. Am häufigsten war der Blaulappenhocko dabei gewesen. Das vom Aussterben bedrohte Tier schien eine besondere Faszination auf die Birdwatcher auszuüben. Dabei war es äußerlich weniger eindrucksvoll als beispielsweise der Tukan oder der Andenkondor. Männliche und weibliche Blaulappenhockos unterschieden sich optisch deutlich voneinander. Die Männchen besaßen einen großen Kehllappen, der himmelblau leuchtete, und hatten keinen Schnabelhöcker bzw. höchstens eine leichte Wölbung. Bauch, Bürzel und Schenkel des Männchens waren weiß. Beim Weibchen gab es 2 Gefiedermorphe, eine rötliche und eine seltenere schwarz-weiße. Bei der verbreiteten rötlichen Art waren Kopf, Hals und Vorderkörper schwarz. Der Kamm hatte 2 weiße Streifen. Rücken, Schwanz und Schultern waren schwarz mit hellen Gefiederspitzen, die wie ein hübsches, regelmäßiges Muster aussahen. Die Unterseite der Weibchen war kastanienbraun. Für die 3 Birdwatcher wäre es natürlich am besten gewesen, ein Männchen zu finden, da nur dieses den namengebenden Blaulappen vorweisen konnte. Mittlerweile war es Raphael jedoch gleich, ob sie ein Männchen oder ein Weibchen zu Gesicht bekam. Hauptsache einen Hokko. Das musste doch zu schaffen sein. Trotz des bisherigen Misserfolgs glaubte er nicht, dass es Tinas Schuld war. Die Tiere waren nun mal sehr selten. »Ich sag dir gleich mal ein paar Takte an«, maulte Helmut neben ihm. »Bloß nicht«, dachte Raphael, lächelte aber nur höflich und zuckte mit den Schultern. Wenn die beiden sich hier mitten im Regenwald stritten, dann wäre jegliche Chance auf eine Hokko-Sichtung zunichte. Vielleicht konnte er stattdessen Tina höflich bitten, sich die Nase leiser zu putzen. Ganz freundlich, ganz sanft. Und dann wäre die Harmonie in der Gruppe wiederhergestellt. »Ich regle das«, raunte Helmut zu und beschleunigte seine Schritte, bis er neben Tina ankam und lächelte auch sie an. Doch bevor er sie auf ihr Allergieproblem ansprechen konnte, schüttelte sie den Kopf und sagte, »Das ist was mit dem, oder?« Sie deutete mit dem Daumen auf Helmut hinter ihnen. »Wenn der weiter so trampelt, sehen wir in 100 Jahren keinen Hokko. Wie kann jemand so geräuschvoll die Füße auf den Boden setzen? Die Schwingungen verschrecken ganz sicher jedes Lebewesen im Umkreis von 10 Kilometern. Wumms, linker Fuß auf den Boden. Wumms, rechter Fuß auf den Boden. Ach, findest du? Fragte Raphael irritiert. Bisher war ihm das nicht aufgefallen. Natürlich bewegte sich der ältere Herr nicht mehr so leichtfüßig durch den Regenwald wie die jüngere Generation. Aber so war das eben mit der Motorik im Alter. Und dass Helmut trampelte, war nun wirklich übertrieben. Der Mann hatte Raphaels höchsten Respekt, dass er sich in diesem Alter überhaupt noch auf eine solche Reise begab. Tina ging jedenfalls nicht auf seine überraschte Nachfrage ein. Stattdessen nieste sie zweimal hintereinander und schneuzte sich dann die Nase. Eigentlich sollte er ihr sagen, dass sie das leiser machen sollte. Er spürte Helmuts Blick im Nacken, aber er traute sich nicht. Raphael war ein konfliktscheuer Typ. Warum hatte er überhaupt vorgeschlagen, dass er sich einmischen würde? Besser, er hielt den Mund. Am Ende wäre noch jemand sauer auf ihn. Nein, lieber nicht. Erneut beschleunigte er seine Schritte und schloss zu Mariana auf. Während die deutschen Birdwatcher allmählich der Mut verließ, schien der Ehrgeiz der Expeditionsleiterin geweckt. Als sie Raphael neben sich bemerkte, lächelte sie ihm siegessicher zu. Raphael erinnerte sich, wie die Frau mit den langen, dunklen Locken ihn schon Anfang der Woche erklärt hatte, dass sie im Schutzgebiet als Hokko-Expertin galt. Und sogar ihre Abschlussarbeit an der Universität über den Sexualdimorphismus der Hokkos am Beispiel des Blaulappenhokkos geschrieben hatte. Gestern Abend, als sie enttäuscht aus dem Dschungel zurückgekehrt waren, hatte sie auf Englisch zu ihm gesagt, was für ein Pech. Im Vorgebirge habe ich schon häufig Hokkos gesehen, aber morgen versuchen wir es wieder. Wir schaffen es. Bestimmt hatte sie die Hoffnungslosigkeit der Gruppe gespürt, nachdem sie stundenlang bergauf marschiert waren und nirgends einen schwarz gefiederten Vogel mit weißer Schwanzspitze hatten erspähen können. Immerhin war ja dann doch noch der seltene Andenkondor über sie hinweggesegelt und hatte die gedrückte Stimmung für einen glückseligen Augenblick beiseite gewischt. Auch das war ein Ereignis gewesen. Schließlich war die Andenkondor-Population trotz Schutzmaßnahmen nicht besonders hoch. Aber schnell waren ihre Gedanken wieder zum Blaulappenhokko zurückgewandert und als sie ohne Sichtung zur Basisstation kamen, hatten sie sich alle recht mutlos gefühlt. Vor allem Helmut schien erschöpft und wirkte bedrückt. Raphael war sich allerdings unsicher, ob die Niedergeschlagenheit des älteren Herrn tatsächlich mit dem nicht gesichteten Hokko zusammenhing. Marianas Stimme riss Raphael aus seinen Gedanken. »Hier im Tiefland ist die Chance, einen Blaulappenhokko zu sehen, besonders hoch«, sagte sie und zwinkerte ihm ermunternd zu. »Ja«, sagte er, »heute sehen wir einen.« Mariana lächelte und wischte sich dann mit der Hand über die Stirn. Raphael tat es ihr nach. Hier unten im Wald war die Luft feucht und schwer, aber ihm gefiel das tropische Klima. Aus den Augenwinkeln sah er jedoch, wie Helmut stehen blieb, sich an einem Baum festhielt und mit einem Taschentuch über Stirn und Mund fuhr. Raphael machte sich Sorgen. Morgen wollten sie weiter in den Süden reisen, ins Amazonasgebiet. Dort würde die Luftfeuchtigkeit noch zunehmen. Hoffentlich hielt Helmut durch. Einige Schritte hinter ihm schob sich Tina noch immer mit missmutiger Miene zwischen den feuchten Blättern hindurch. Sie tat ihm leid. Wahrscheinlich hatte sie sich die Reise anders vorgestellt. Zu Beginn hatte es ja noch so ausgesehen, als würde sich die ganze Gruppe anmelden oder zumindest noch einige von den jüngeren Teilnehmerinnen. Doch nun waren es nur sie drei. Sicher hatte Tina sich die Reise etwas spritziger vorgestellt. Helmut war über 80 und ging nach dem Abendessen immer sofort zu Bett. Raphael blieb aus Höflichkeit meistens noch eine Weile sitzen und trank mit Tina einen Absacker, obwohl ihm selbst schon fast die Augen zufielen. Meistens sprachen sie dann über Vögel und die atemberaubende Natur Nordkolumbiens. Andere gemeinsame Themen hatten sie nicht. Und auch Helmut tat ihm leid. Schon auf dem Hinflug hatte dieser sich ihm anvertraut und ihm gebeichtet, dass er die Reise nur aus einem bestimmten Grund auf sich genommen hatte. Dieser Grund hieß Brunhilde. Brunhilde war genau wie sie Birdwatcherin, Ende 70 und seit kurzem geschieden. Die adrette Dame, die zu jedem Treffen in einem teuren Tweet-Set erschien, hatte es Helmut offenbar angetan. »Weißt du, mein Junge«, hatte er während des 12-stündigen Fluges gesagt, »mit ihr wollte ich die tropischen Wälder erforschen, nur mit ihr. Ich habe extra ein neues Fernglas gekauft.« Nur wegen Brunhilde habe er sich zu dieser Reise angemeldet, gestand er Raphael. Und als er sie dann vor wenigen Wochen fragte, ob sie schon aufgeregt sei, hätte sie ihn nur mit großen Augen angesehen. »Ich komme doch gar nicht mit«, hätte sie gesagt und ihm wäre die Kinnlade heruntergeklappt. Dann hätte Brunhilde von ihren Kreislaufproblemen berichtet und damit geendet, dass die Hausärztin ihr die Reise untersagt hatte. Weil Raphael sowohl mit Tina als auch mit Helmut Mitgefühl empfand, brachte er es einfach nicht über sich, sie zu kritisieren oder schlecht von ihnen zu denken. Sie taten ihr Bestes, wie die meisten Menschen. Trotzdem musste er aufpassen, dass ihre Laune ihn nicht mit runterzog. Ihm machte die Reise nämlich großen Spaß, viel mehr, als er erwartet hatte. Erst hatte er sich nicht getraut, sich anzumelden, weil er Sorge hatte, es könnte ihn überfordern, in einer großen Gruppe zu verreisen. Es kam ihm sehr gelegen, dass sie nur zu dritt waren. Und dass abends nach dem Essen jeder für sich blieb, störte ihn auch nicht. Im Gegenteil. Menschen waren ihm meist zu viel. Zu laut, zu viele Erwartungen, zu viele soziale Normen. Zu den Treffen der Birdwatcher ging er vordergründig, um sich auszutauschen. Und in der Hoffnung, Neues über Vögel zu erfahren, das er noch nicht wusste. Wobei es in der Regel er selbst war, der mit neuen Informationen daherkam. Auch hier in Kolumbien wollte er sich nicht bis in die Nacht hinein betrinken und über Gott und die Welt plaudern. Nein, er wollte Vögel sehen. Nichts anderes zählte. Sie faszinierten ihn seit seiner Kindheit. Im Alter von 5 Jahren war das Rotkehlchen Raphaels liebster Vogel gewesen. Später, da musste er so 11 oder 12 gewesen sein, hatte er eine besondere Faszination für Albatrosse entwickelt. Manchmal legte er in seinem Zimmer eine Socke vors Bett, nahm den Zollstock und ging langsam vor bis zum Fenster, maß sehr sorgfältig 3,5 Meter ab und legte auch dort eine Socke ab. Dann stand er da, die Arme verschränkt, die Stirn gerunzelt. Er konnte damals kaum glauben, dass das die Flügelspannweite eines Albatros war. Beinahe die gesamte Länge seines Zimmers. Die Seevögel wirkten so elegant, beinahe zart. Unglaublich kam ihm daher ihre tatsächliche Größe vor. Während seiner späteren Jugend mochte er wie die meisten vogelbegeisterten Teenager gefährlich aussehende Tiere wie den Kalifornienkondor oder auch Harpien und Rotmilane. Er konnte nicht genug von Vögeln bekommen. Als er erwachsen wurde, entschied er sich allerdings gegen ein Studium der Biologie mit Schwerpunkt Ornithologie. Er wollte seine Leidenschaft nicht zum Beruf machen. Zu groß war die Sorge, dass seine Begeisterung für Vögel nachlassen würde, wenn er gezwungen war, sich mit ihnen zu beschäftigen, statt es freiwillig zu tun. Manchmal bereute er diese Entscheidung. Raphael sah zu Mariana. Jeden Tag durfte sie hier in den tropischen Wäldern verbringen, durfte Vögel beobachten, ihren Lebensraum schützen und von ihnen erzählen. Was konnte besser sein als das? Sein Job sicher nicht. Er biss die Zähne zusammen. Er hätte das Biologiestudium machen sollen. Aber nun war es zu spät, oder? Es gab so viele tolle und wichtige Aufgaben in diesem Schutzgebiet. In der Früh hatten sie sich an der sogenannten Kolibri-Tankstelle getroffen. Das war ihr Startpunkt für die heutige Expedition gewesen. Während er auf die anderen wartete, hatte Raphael alles ganz genau beobachtet. Wie Mitarbeitende des Schutzgebiets Behälter mit Zuckerwasser füllten. Die kleinen fliegenden Tiere, die eher an Insekten erinnerten als an Vögel aus der Familie der Segler, waren aufgeregt herbeigeschwirrt. Raphael stellte sich vor, einfach im Schutzgebiet zu bleiben, gar nicht mehr nach Deutschland zurückzufliegen. Es war ihm auch gleich, wo und wie er schlief, wenn nötig einfach auf dem Boden. Hauptsache, er war hier, an diesem wunderschönen Ort, inmitten von Tukanen, Kondoren, Kolibris und Blaulappenhokkos. Vielleicht könnte er später mit Mariana über seine Gedanken sprechen. Womöglich suchten sie Verstärkung. Es würde nicht viel Geld geben, das ahnte er schon, aber er brauchte ja nichts. Bloß diesen Flecken Erde, die Vögel und eben Kost und Logis. Er schloss einen Pakt mit sich selbst ab. Wenn sie heute noch einen Blaulappenhokko erspähten, würde er es tun. Das wäre der Wink des Schicksals. Davon würde er seine Zukunft abhängig machen. Aber wie hoch war die Chance? Tina zog mittlerweile alle paar Sekunden die Nase hoch. Dazwischen sah sie verärgert zu Helmut und seufzte laut. Der ältere Mann schien ebenfalls nicht glücklich zu sein. Er hatte das Gesicht verzogen, wirkte abgekämpft und tupfte sich ständig mit einem Tuch über das Gesicht. Hoffentlich mussten sie wegen Tinas Allergie oder Helmuts Alter nicht umkehren. Das wäre schade. Aber selbst wenn, dachte Raphael, er würde weitergehen. Doch weder Tina noch Helmut machten Anstalten aufzugeben. Schweigend marschierte die Truppe weiter durch das tropische Waldgebiet. Schwer und klebrig lag die warme Luft auf der Region und auf Raphael, Tina, Helmut und Mariana. Abermals kreischten die Vögel über ihnen. Der unverwechselbare Froschlaut des Tukans drang erneut an ihre Ohren. Bedächtig setzte Raphael einen Fuß vor den anderen. Er ging noch immer neben Mariana. Als hätten sie sich abgesprochen, setzten sie gleichzeitig den rechten Fuß auf den Boden, dann den linken, immer im gleichen Abstand, marschierten im Takt gemeinsam vorwärts. Raphael schöpfte wieder Hoffnung. Doch da sah Mariana zum Himmel hinauf und runzelte die Stirn. Auch Raphael blickte nach oben. Über ihnen hatte sich ordentlich was zusammengezogen. »Wir gehen noch etwa 1 Kilometer, danach müssen wir umkehren«, sagte Mariana. »Bald schüttet es hier aus Eimern.« Enttäuschung durchflutete Raphael. Seine Auswanderpläne rückten in weite Ferne. Zeigte sich der Blaulappenhocke heute nicht, würde er in sein altes Leben zurückkehren. Das wäre in Ordnung. Er konnte sich im Grunde nicht beschweren. In Deutschland wohnte er gleich am Waldrand. Morgens sangen die Vögel, immer die gleichen. Er kannte ihr Gezwitscher in- und auswendig. Schlecht ging es ihm dort nicht. Und dennoch. Er hatte bereits begonnen, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Er liebte die Geräusche des Tropenwaldes, die warme Luft, die sich anfühlte wie eine Umarmung, und den Geruch von Erde und süß duftenden Blüten. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, dass Tina und Helmut stehen geblieben waren. Sie schienen zu diskutieren. Tina zeigte auf Helmuts Füße und führte dann einen seltsamen Tanz auf. Helmuts buschige Augenbrauen bildeten ein umgedrehtes Dreieck. Er tippte sich an die Nase und tat dann so, als würde er sich schneuzen. Rasch wandte Raphael sich ab und beeilte sich, Mariana einzuholen, die noch nicht bemerkt hatte, dass Tina und Helmut nicht mehr hinter ihr waren. Die Frau in der Ranger-Uniform hatte den kleinen Trampelpfad verlassen, auf dem sie sich bisher bewegt hatten, und stand nun zwischen mehreren Kokonasträuchern. Als er sich näherte, sah sie ihn eindringlich an und legte einen Finger an die Lippen. Er verstand augenblicklich. Mit leisen Schritten schlich er sich an und schaute über den vorderen Strauch hinweg. Dahinter bewegte sich ein schwarz gefiederter Vogel mit blauem Kehllappen über den Waldboden. Er pickte die herabgefallenen Samen des Strauches auf und beachtete die Menschen nicht. Durch Raphaels Bauch fuhr eine sanfte Welle. Da war er. Wunderschön. Mariana und er strahlten sich an, sahen dann wieder auf den Blaulappenhocko, der entspannt schien und sich nicht an ihrer Anwesenheit störte. Raphael fühlte sich ihm vollkommen verbunden. Ganz allein und konzentriert stapfte der Hocko zwischen den Büschen umher. Eine tiefe Ruhe erfüllte Raphael. Der Kehllappen des Hockos schimmerte blau. Noch eindrucksvoller als auf den Fotos, die er gesehen hatte. Mariana und Raphael standen still und schweigend da. Nach einigen friedlichen Augenblicken hörten sie hinter sich ein Niesen und schwere Schritte. Der Hocko schlüpfte unter einen Busch und verschwand, bevor Tina und Helmut ihn entdecken konnten. Raphael unterdrückte ein Grinsen. Absurd war das. Das würde ihm doch keiner glauben. Aber er hatte ihn gesehen und Mariana auch. Nur das war wichtig. Sie lächelten einander an. Raphael fühlte sich warm und zufrieden. Das Schicksal hatte ihm ein Zeichen gesendet. Ein sehr deutliches. Schlaft ihr schon? Noch nicht? Dann könntet ihr noch 12 Months of Romance hören. Da gibt's Liebesgeschichten, die so richtig schön zugänglich sind, nach euren Lieblingstropes funktionieren und immer ein Happy End haben. Also absolut wholesome. Und dazu noch von tollen Frauen geschrieben.